der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Georg von Wiechert, Head of Autonomous Systems and Control bei der Siemens AG in München. Lieber Georg, wir beide kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit an der damaligen TH, heute TU Darmstadt. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, danke. Ich bin Georg von Wiechert. Ich habe, wie du gerade schon angedeutet hast, früher vor langer Zeit in Darmstadt mal Regelungstechnik studiert und bin heute Leiter einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema autonome Systeme beschäftigt bei der Siemens Technology. Das ist so etwas Ähnliches wie die Forschungsabteilung von Siemens.
Georg, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Robotik in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Wie ist es dazu gekommen? Was hat dich damals an diesem Thema begeistert?
Ehrlich gestanden ging das, ohne dass ich das wusste, schon in der Schule los. Damals waren ja in den 80er Jahren waren ja Computer noch nicht so verbreitet. Wir hatten aber an unserer Schule einen sehr engagierten Physiklehrer, der mit uns so eine Art Informatik-AG auf freiwilliger Basis am Nachmittag gemacht hat. Und da habe ich Programmieren gelernt. Am Anfang Basic und dann später Pascal. Und damals hat mich schon total begeistert, dass ich mit so einem Rechner so eine universelle Maschine habe, der schreibe ich eigentlich auf, was ich von ihr will. Und die macht das dann. Also diese Automatisierung, dass etwas von alleine passiert, das hat mich damals schon begeistert. Und dann habe ich ja, wie gesagt, angefangen, Regelungstechnik zu studieren und bin eigentlich über die Bildverarbeitung dazu gekommen, weil mich auch fasziniert hat, dass ich quasi aus Bildern Informationen rausziehen kann mit Algorithmen, die gar nicht so kompliziert waren, also mit dem, was man damals machen konnte jedenfalls. Habe dann letztendlich den Lehrstuhl kennengelernt, an dem wir dann auch später promoviert haben. Und die beschäftigten sich halt mit Robotik. Und jetzt die Idee von so einem Computer als der universellen Maschine, der ich eigentlich sage, was ich von ihr will, wenn ich da noch einen Arm dran schraube, um das mal salopp zu sagen, dann entsteht natürlich was, was auch tatsächlich in der realen Welt etwas macht. Ja, und die Herausforderungen, die dabei sind und zu sehen, wie intelligent im Prinzip der Mensch ist. Ja, wenn man dann vergleicht von dem, was man da programmiert hat, mit dem, was man als Mensch ist, das hat mich von Anfang an fasziniert, also ab Sekunde eins. Und man mag mir anhören, ich bin davon immer noch begeistert.
Georg, welche wesentlichen Trends hat es seit deinem Start bis heute gegeben, die die autonomen Systeme geprägt haben? Und was mich dann noch zusätzlich interessiert, welche dieser Trends sind geblieben und was ist vielleicht auch schon wieder verschwunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in dieser Zeit ist ja wirklich wahnsinnig viel passiert. Ja, und in den letzten Jahren quasi dann auch nochmal im Zeitraffer. Wir alle wissen ja, so eine Exponentialfunktion, die fängt langsam an und dann ist sie wie eine Wand, wenn man auf sie trifft. Es ist wahnsinnig viel passiert. Ich meine, wir haben eigentlich damals schon und auch die Forschung weltweit viele Sachen gemacht, die man heute noch gut finden würde, wenn man sie sich anguckt. Die waren aber natürlich alle, so wie in der Regelungstechnik auch, modellbasiert. Das heißt, dieses Konzept hinter all diesen Dingen war, zu sagen, ich habe de facto ein irgendwie geartetes Modell, mathematisches Modell als Grundlage für die Steuerung meiner Maschinen. Ja, also in der Regelungstechnik werden ja viele Differentialgleichungen benutzt, um die Regler und die Prozesse zu beschreiben und die Regler zu beschreiben und dann die auszulegen. Und das hat man eigentlich immer alles idealerweise mathematisch geschlossen versucht zu lösen. Und so war es auch in der Robotik. Ja, man hat immer versucht, irgendeine Form von formaler Modellierung zu machen. Und dann ging das so los in den 90ern. Ich meine, das Machine Learning ist ja schon relativ alt. Ja, da gab es dann die erste Runde der neuronalen Netze, wo man so, schon damals so die Idee hatte, dass man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel wissen muss. Man zeigt der Maschine in irgendeiner Form, was man von ihr will. Und sie lernt das dann. Ja, also diese Idee war damals schon da. Allerdings mit sehr begrenztem Effekt, würde ich mal sagen, war eigentlich nur auf einfache Probleme anwendbar. Genauso bei der formalen, also bei der so logischen Entscheidungsfindung. Ja, da hat man das versucht mit Logik und Planungssystemen. Dann kamen die Expertensysteme und dann tauchte aus dem Umfeld auf einmal die Fuzzy Logic auf, wo man dachte, man kann der Maschine das irgendwie so umgangssprachlich erklären. So, und das war relativ lange der Werkzeugkasten, ehrlich gesagt, um solche Systeme zu bauen. Und jetzt haben wir ja gesehen in den letzten Jahren, dass man an vielen Stellen einfach getrieben durch ein paar im Prinzip ganz simple Ideen im Bereich Machine Learning an den Netzen was zu ändern, dass man das jetzt alles auf einer völlig anderen Ebene machen kann. Und dann ist zunächst mal vieles von diesem ganzen Formalen dann komplett wieder verschwunden. Ja, also von Expertensystemen redet ja heute auch keiner mehr. Wobei ich persönlich glaube, dass man diese ganzen Sachen irgendwann wieder auspacken wollen wird, aber in einer anderen Form vielleicht als damals. Und was wir jetzt haben, ist wieder so eine Welle, die schon fast durch ist, aber eine hat es eine starke Welle gegeben, die gesagt hat, ja, wir müssen im Prinzip gar nichts mehr modellieren. Wir können das alles lernen und je größer ich die neuronalen Netze mache, umso intelligenter wird das alles werden. Kommt aus der Bildverarbeitung, wo man ja wirklich unglaubliche Erfolge erzielt hat. Und jetzt nehme ich das zumindest so wahr, dass wir aktuell wieder so ein bisschen so eine Ernüchterung haben. Ja, man kennt ja diesen Gartner-Hype-Cycle, wo da erstmal die totale Begeisterung, die geht die Kurve hoch und dann gibt es so ein Tal der Enttäuschung, bevor das solide wird. Und ich glaube, wir sind da über den Peak im Moment drüber. Und in manchen Gebieten, gerade in der Robotik, beginnt man langsam diesen langsamen Anstieg, der dann wirklich zu verwendbaren Ergebnissen führt, zu betreten. Ja, und ich eine Zeit lang, ja, ich würde sagen, was ist wieder verschwunden? Die Sachen sind temporär verschwunden und dann ging eine totale Überbegeisterung in der ganzen Community für irgendwelche neuen Methoden. Und irgendwann holt man die dann wieder so ein bisschen raus. Und man sieht jetzt aktuell im Prinzip die ersten Beispiele, wo Leute solche Sachen vernünftig kombinieren, vernünftige Kombinationen machen von modellbasierten und datengetriebenen Methoden und wo man jetzt teilweise wirklich erstaunliche Leistungen erzielt, also erstaunliche Autonomieleistungen, sage ich mal, produziert, die teilweise mit der rein modellbasierten Methode genauso wenig zu machen wären wie mit einer rein datengetriebenen.
Das ist schon fast eine Überleitung zur nächsten Frage. Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Robotik werden gerne genommen, um die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz zu demonstrieren. Wo stehen wir heute und was waren und was sind die wesentlichen Exponate, die für dich wichtig waren? Wo gibt es wirklich Sachen zum Anfassen, die dich und uns vorangebracht haben?
Ja, ich glaube, für Robotik hat den wahnsinnigen Vorteil, so sichtbar und anfassbar zu sein. Und wenn man sieht, da was kann man sich was drunter vorstellen. Das ist, was es unterscheidet von einfach irgendwelchen Dingen, die im Rechner total tolle Sachen machen. Ja, also auch, ich denke, einer der wesentlichen Eye-Opener für viele und die ganze Community waren die Fortschritte in der Bildverarbeitung, Objekterkennung so um 2012 herum, ja, wo man gesehen hat, dass man mit Erkennungsraten und auch einer unglaublichen Universalität Bildverarbeitungsprobleme lösen kann über das Machine Learning. Und da lag dann natürlich für viele Leute nahe, das auf die Robotik anzuwenden. Und deshalb wurde das sehr schnell als Beispiel genommen. Wobei das Problem dabei ist, dass letztendlich an manchen Stellen die Robotik eben um Klassen komplexer ist als irgendwelche Teilprobleme. Also wenn ich wirklich eine Maschine autonom irgendwas machen lassen will, das ist viel komplexer als jetzt Go oder Schach zu spielen. Ja, die Fortschritte bei dem Reinforcement Learning, die man ja am Anfang auch in der Spieldomäne vor allem gemacht hat, da wurde dann sehr schnell versucht, das auf die Robotik anzuwenden, mit so mittelgutem Erfolg. Und was mich total begeistert, sind in letzter Zeit Ansätze, wo man hingeht eben und diese Welten miteinander kombiniert. Ja, es gibt die mich am meisten begeisternden Ergebnisse in der Robotik kommen eigentlich von Leuten, die das Ganze vor 15 Jahren ohne Machine Learning gemacht haben. Ein Beispiel sind die Lauffähigkeiten, die beim Marco Hutter an der ETH für diese Animal-Roboter, das sind so vierbeinige Laufmaschinen, erzielt werden, wo in den letzten paar Jahren man tatsächlich gesehen hat, dass man nicht nur auf der Perzeptionsseite mit der KI, also bei der Bildverarbeitung oder Sensordatenverarbeitung, Objekt- oder Situationserkennung, da wahnsinnige Fortschritte machen kann, sondern eben auch auf der Kontrollseite beim Steuern. Ja, und da gibt es jetzt wirklich tolle Sachen. Also wie sicher eins habe ich gesagt, diese Laufen lernen an der ETH in Zürich ist was, was mich total begeistert und was mich in letzter Zeit begeistert hat, sind auch Arbeiten beim DLR in Oberpfaffenhofen, wo man mit Hardware, die wir vor 15 Jahren schon benutzt haben in gemeinsamen Projekten, also wir jetzt hier bei Siemens zusammen in Forschungsprojekten mit den Kollegen aus der Forschung, die damals schon auch toll waren, aber wo man letztendlich sich gar nicht klar war, wie kann ich jetzt zum Beispiel eine mehrfüßige Roboterhand, wie kann ich die ausreizen? Ja, und diese Fähigkeiten beim Objekte greifen und festhalten, die wir als Menschen so haben, wie kann ich die eigentlich algorithmisch produzieren? Und da gibt es auch tolle Beispiele in letzter Zeit, wo man sehen kann, dass die Kombination von Machine Learning und modellbasierten Ansätzen da gigantische Fortschritte macht. Und ich erwarte, ehrlich gesagt, dass wir da jetzt wirklich an so einer Schwelle zu was Disruptivem stehen, was die Fähigkeit von so Robotern angeht, und zwar durch KI. Ja.
Georg, da hake ich gerade nach. Sind dir Anwendungsbeispiele bekannt, wo diese Zusatznutzen für die künstliche Intelligenz für den Kunden schon was bringen, einen Kundennutzen haben?
Also in der Bildverarbeitung offensichtlich und ganz klar. Ja. In der Robotik, glaube ich, stehen wir noch so ein bisschen davor. Es gibt ja mittlerweile auch diese sogenannten Roboterhunde kommerziell zu erwerben. Und da gibt es insbesondere chinesische Firmen, die sehr gut zugeguckt haben bei dem, was da in Europa geforscht wird, und die das in ihre Produkte bereits einbauen. Ja, und auch jetzt auch für humanoide Roboter. Da kann man das sehen, die können Dinge, die vorher undenkbar waren. Die Frage ist, ist das nützlich? Ja, und da ist, glaube ich, noch so der Punkt. Ich glaube, wir sehen, dass da etwas geht und dass man das auch produktiv bekommen kann. Den Anwendungen, bei denen das besonders nützlich ist, die sind noch ein bisschen rar gesät. Bei der Perzeptionsseite ist zum Beispiel so, in der Robotik ist ja seit hunderten Jahren der sogenannte Griff in die Kiste, war sozusagen so eine Art Benchmark-Herausforderung. Ja, ich will, was heißt das, Griff in die Kiste? Ich habe einfach eine Kiste, in der liegen irgendwelche Teile wild herum und die sind nicht irgendwie sorgfältig angeordnet. Und dann letztendlich die da herauszugreifen mit dem Roboter, das ist sozusagen ja fast so ein ikonisches Robotikproblem. Und da muss man tatsächlich sagen, Das ist zu 90% gelöst, würde ich mal sagen. Und zwar auch in einer Art und Weise, wie man kommt, die man einsetzen kann. Vor allem in der Logistik, ja, wenn ich jetzt Dinge vom Band oder aus irgendwelchen Kisten herausgreife, in andere Kisten tue, umsortiere. Da sind wir, ist, oder wir ist alle, die ist die Community so weit, dass es da Lösungen gibt, die wirklich praktikabel sind und die auch funktionieren. Und zwar mit einer Robustheit, die man sich, wie gesagt, da auch vor ein paar Jahren, glaube ich, nicht vorstellen konnte. Auch solche klassischen Probleme, gerade in der Bildverarbeitung, Beleuchtungsinvarianz. Wir haben früher mal gesagt, diese industrielle Bildverarbeitung ist die Kunst der Beleuchtung. Das ist aber nicht mehr so. Es gibt jetzt Systeme, die bei wirklich stark variierenden Umgebungsbedingungen robust und sauber funktionieren. Ja, gerade im Perzeptionsbereich, also irgendwelche Glasröhrchen aus einer Kiste greifen. Das kann man machen, das kann man kaufen.
Georg, lass uns das Thema ein bisschen verändern in der Perspektive. Du arbeitest in einem großen globalen Konzern, unter anderem mit Kolleginnen und Kollegen in Europa, den USA, Indien und China zusammen. Wie beeinflussen diese Diversität und die unterschiedlichen Innovationskulturen deine Arbeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Und in der Tat spüren wir das jetzt mit unserem sehr globalen Setup täglich. Ja. Die Art und Weise, Dinge, Herausforderungen, Probleme, ist ja nicht mehr so populär das Wort, aber Probleme anzugehen, die sind wirklich in den unterschiedlichen Weltregionen, unterschiedlichen Kulturen total anders. Wir sehen das ja gerade auch wieder, wenn man in der Presse so liest, jetzt gerade auch in unserem Gebiet. Da in den USA hat man immer den Eindruck, das ist das Land des Aufbruchs. Ja, die haben irgendwie eine Idee und dann machen die das. Ja, und hängen sich da total rein, auch finanziell. Da werden ja Firmen mit Seed von der Funding-Runden bedacht, die so groß sind wie das gesamte H2020-Programm Robotikförderung der EU-Kommission für 7 Jahre. Jetzt kriegt da eine Firma. Und die sind wahnsinnig begeisterungsfähig und legen dann los. Ja. China, das beobachte ich auch bei uns im Internen, in China ist irgendwie, die sind die beschleunigen. Die laufen besonders schnell. Ja, die nehmen dann teilweise manchmal diese Trends auf. Ja. Ein Beispiel wären auch diese Laufroboter zum Beispiel. Oder wir alle kennen die Drohnen von dieser chinesischen Firma. Ja, und nehmen diese Konzepte und setzen die dann in einer Geschwindigkeit um, dass dem Rest der Welt teilweise das Hören und Sehen vergeht und beschleunigen das. Also auch etwas total Nützliches. Ja. Wir in Europa und gerade in Deutschland, wir haben so ein bisschen die Tendenz, immer erstmal zu denken, dann jede Menge Probleme zu sehen und dann zu handeln. Das aber sehr solide. Ja. Und auch jetzt für mich und mein Umfeld hier, die wir alle diese Kulturen in unserem Umfeld haben, ist das natürlich Motivation und Ansporn, ja, die ganze Zeit und hilft vielleicht uns auch dabei, ein bisschen, sag ich mal, über unsere solide deutsche Erst-Denken-Dann-Handeln-Mentalität hinwegzukommen, ja. Aber klar ist, diese verschiedenen Kulturen sind total unterschiedlich. Und wenn man sie geschickt kombiniert, wird da was Tolles draus.
Georg, vielleicht eine schwierige Frage für einen nüchternen Ingenieur. Wenn du bei einer guten Fee 3 Wünsche frei hättest, die für deine Arbeiten und die Community uns massiv helfen würden, was wären die 3 Wünsche?
Ein Wunsch wäre, dass es das Internet 20 Jahre eher gegeben hätte. Oder vielleicht auch noch viel eher. Weil mein Eindruck ist, dass wir viel schneller noch vorankommen würden, wenn die heutigen in der Forschung und Entwicklung tätigen Leute die alten Arbeiten kennen würden, die es früher gegeben hat. Die sind aber im analogen Off verschwunden. Viele gute Konzepte, die werden auch wieder vergessen. Ja, und wir haben jetzt gerade für unser Gebiet, glaube ich, aus dieser Vor-Internet-Zeit, ja, wo wir unsere Papers noch getippt und irgendwo per Post eingeschickt haben, da ist viel verloren gegangen und was dann letztendlich auch, worauf dann halt auch nicht aufgebaut werden kann. Also das wäre mein erster Wunsch wäre gewesen, dass wir diese Demenzschwelle da nicht hätten, wie ich das gerne nenne. Ein zweiter Wunsch wäre, was für die Community der Leute, die KI in realen Anwendungen nicht nur für Mustererkennung nutzen wollen, wäre, dass die verschiedenen Communities transparenter zusammenarbeiten würden und zusammenwirken würden. Ja, wir haben, man konnte die letzten Jahre beobachten, dass eben manche Sachen von der Machine Learning Community, wo man jetzt in der Automatisierungstechnik gesagt hätte, ja, das haben wir doch schon gelöst, dann nochmal gelöst wurden, eigentlich ohne Not. Und umgekehrt, umgekehrt letztendlich dann in manchen Teil-Communities wenig Bereitschaft war, sozusagen diese neuen Sachen auch mal auszuprobieren und sich anzuschauen. Ja, und so eine größere Transparenz zwischen diesen verschiedenen Communities, jetzt wenn ich jetzt gerade an diesen autonomen Systeme-Bereich denke, das wäre das Zweite, was ich mir wünschen würde. Und das Dritte wäre GPUs umsonst.
Jörg, du hast es schon angesprochen, die Begeisterungskultur, der amerikanischen Community, die Macherkultur der asiatischen Community. Wenn wir jetzt doch mal auf Europa und Deutschland schauen, was müssen wir hier, insbesondere in Deutschland, besser machen, um bei autonomen Systemen inhaltlich und wirtschaftlich in eine führende Position zu kommen, damit wir sowohl in der Forschung als auch in der wirtschaftlich erfolgreichen Anwendung ganz vorne mit dabei sind?
Wahnsinnig viele Fehlwege können wir uns, glaube ich, im Wettbewerb auch als Europa nicht erlauben. Und wie gesagt, der Kern dafür ist, glaube ich, eine sachliche Diskussion. Und das Zweite ist dann eben auch vielleicht mal ein bisschen weniger mit Angst und Bedenken an die Geschichte ranzugehen und erstmal die Chancen zu sehen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, wir sind exzellent aufgestellt. Ja, unsere Forschung sowohl in der, also unsere Praxis in der Industrie, in der Automatisierung, im Maschinenbau, die ist exquisit, die sucht ihresgleichen. Unsere Forschung im Bereich autonome Systeme, KI, Robotik, die ist auch exquisit. So, und wir müssen das jetzt hinkriegen, das gut zusammenzubringen. Ja, und wie gesagt, lieber mal auf die Chance gucken als auf das Risiko. Ja, denn sonst wird uns das wahrscheinlich davonlaufen, würde ich denken. Ja, aber noch haben wir wirklich meines Erachtens eine sehr gute Ausgangsposition.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Georg, welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass mit den neuen methodischen Möglichkeiten, die wir haben, jetzt aus dem KI-Bereich und auch denen, die jetzt entwickelt werden in der Kombination, wir Maschinenanlagen, Zellen, Roboter, Autos, wie es auch immer, was es auch immer für welche Maschinen sein mögen, zunehmend intelligenter machen werden. Ja, also die Intelligenz der Maschinen und ihre Vielseitigkeit und Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ohne erhebliche Engineering-Aufwände. Ja, heute, also klassisch, es wird ja in der Automatisierungstechnik immer alles programmiert. Ja, da sind wir jetzt an einer Stelle, darum machen wir ja auch Autonomie, wo die Maschinen sich in zunehmendem Grad selbst der Aufgabe, die Aufgabenlösung berechnen können oder sich der Aufgabe anpassen können. Und diese zunehmende Intelligenz und Autonomie wird in der Automatisierungstechnik, glaube ich, mindestens mal auf mittelbare Sicht erhebliche Fortschritte ermöglichen, sowohl was kann ich automatisieren? Wann lohnt sich Automatisierung? Als auch, wie gut und flexibel werde ich das haben. Ja, das heißt, wir werden eine Revolution in der Automatisierung erleben mit diesen Techniken. Das ist das eine. Das zweite ist, all denjenigen, die sich so über ChatGPT freuen oder die Sprachmodelle, all denjenigen, die sich über diese Sprachmodelle so freuen, möchte ich sagen, die Steuerung von Maschinen mit KI ist eine erhebliche Herausforderung. Ja, das ist sozusagen die ultimative Herausforderung für die KI eigentlich, einen Körper da anzuschließen. Ja. Da ist auch noch viel erforderlich an Forschung. Auf der anderen Seite, das wäre vielleicht das Dritte, ist es so, Automatisierung ohne KI, Robotik ohne KI, Autofahren ohne KI ist veraltet. Ja, das ist gestern.
Vielen Dank, Georg. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.